Padre Pio kommt nach Einen. Begegnungen der schönen Art hatte ich viele im Laufe der Jahre. So lernte ich in Südtirol einen höchst bemerkenswerten Mann und großartigen Künstler kennen, Agide Finardi. Damals war er Mitte 70. Als 29-Jähriger hatte er einen schweren Verkehrsunfall, bei dem er erblindet war. Nach der Genesung im Krankenhaus lud seine Mutter, die selbst schwer krebskrank war, ihren Sohn ins Auto und fuhr mit ihm zu Padre Pio nach San Giovanni Rotondo. Dort haben sie Padre Pios Messe mitgefeiert und nach der Messe hat Finardi bei ihm die Beichte abgelegt. Während der Lossprechung wurde Finardi von einer Sekunde zur anderen wieder sehend und seine Mutter war vom Krebs geheilt. Aus Dankbarkeit arbeitete Finardi als Privatmann nur für Kost und Logis die nächsten 9 Jahre im Kloster. Er hat die jetzige Klosterkirche mitgestaltet, viele Metallarbeiten gemacht und auch den Altarschmuck gefertigt. Er ist ein großer Padre Pio-Kenner. Wir waren von Anfang an ein Herz und eine Seele. Eines Tages machte er mir ein sehr ungewöhnliches und anrührendes Geschenk. Eine lebensgroße, eindrucksvolle Statue von Padre Pio, die er für mich geschnitzt hatte. Und den passenden Rahmen dazu, einen prächtigen Altar aus Holz. Ich war überwältigt und überglücklich, hatte ich doch das Gefühl, fortan meinem geliebten Padre Pio noch näher sein zu können. Da ich das Behandlungszimmer in Einen sowieso nicht mehr für Therapiezwecke brauchte, weil mir ja jede heilende Tätigkeit untersagt worden war, sollte es mein Padre Pio-Zimmer werden. Auch diesmal boten Dorfbewohner spontan und uneigennützig ihre Hilfe an. Ich hatte von der Statue erzählt und gemeint, ich wüsste gar nicht, wie der Transport zu bewerkstelligen sei. Ich solle mir mal keine Sorgen machen, wurde ich beruhigt, das würde man schon auf die Reihe kriegen. Bald darauf fuhren ein paar von ihnen nach Bozen, packten dort die Statue auf einen Hänger und karrten sie einige 100 Kilometer gen Norden. Als sie vor meiner Haustür Padre Pio ausluden, war der noch in einem Transportverschlag. Ein Kind, das gerade vorbeikam, erschrak furchtbar. »Mama, da ist einer drin!« rief es entsetzt. In der Tat hatte Meister Finardi eine so realistische Figur geschaffen, dass jeder, der sie zum ersten Mal sieht, glaubt, einen Lebenden vor sich zu haben. Im Dorf sprach sie schnell rum, dass ich nun einen ungewöhnlichen Mitbewohner hatte. Man wurde neugierig. Klar. »Was ist das denn? Wie sieht der aus? Kann ich mal gucken kommen?« Dann passierte etwas Wunderbares. Auch die Dorfjugendlichen, die ich zuvor nur von zufälligen Begegnungen am Stammtisch her kannte, wollten Padre Pio sehen und kamen in den Talweg. Eines Tages sprachen sie mich an. »Hör mal, können wir nicht einen Tag in der Woche einrichten, an dem wir hier in deinem Haus den Rosenkranz beten?« »Na klar, machen wir doch«, stimmte ich begeistert zu. Und dann wurde regelmäßig der Rosenkranz gebetet. Da war das ganze Zimmer voller Leute, der Flur ebenso, die standen bis zur Haustür und beteten. In der Zwischenzeit hatten wir einen neuen Pfarrer im Dorf. Der vorige, selbst wenn er zuweilen von Anrufern in seiner Mittagsruhe gestört worden war, war auf meiner Seite, fand mein Tun in Ordnung und unterstützte mich. Dem neuen Pfarrer aber war ich ein Dorn im Auge. Es passte ihm nicht, dass die Dorfjugend lieber zu mir ging als zu ihm. Mir das direkt zu sagen, traute er sich wohl nicht. Nur einmal machte er mir persönlich zum Vorwurf, dass ich mich für eine Fernsehsendung hatte beim Beten filmen lassen. Sowas tue man nicht. »Was soll das denn?« polterte ich zurück. »Schließlich habe ich mich in der Öffentlichkeit zu Gott bekannt.« Dieser Pfarrer hatte absolut kein Verständnis für mich. Wenn ich überzeugt war, etwas Positives getan zu haben, machte der stets etwas Schlechtes daraus. Der suchte immer danach, einhaken zu können. Dem passte es gar nicht, dass die zu Padre Pio kamen und beteten. Prompt richtete Hochwürden eine wöchentliche Rosenkranzandacht in seiner Kirche ein und wetterte fortan gegen mich. Dass er schließlich den gewünschten Zulauf bekam und die Jugendlichen nicht mehr zu mir kamen, weil sie es mit ihm, also der Autorität, nicht verderben wollten, war in Ordnung. Mir hat das nicht wehgetan. Ich war froh, dass ich etwas bewirken konnte. Dass der Pfarrer gegen mich polemisiert und agiert hat, war schon unangenehm. Aber unerträglich war etwas anderes, nämlich das immer noch bestehende Berufsverbot. Also war ich weiterhin gezwungen, lange Fahrten nach Südtirol zu unternehmen und in einer Atmosphäre zu arbeiten und zu leben, die nicht meinem Naturell entsprach. In einen hatte ich ständig Kontakt zu Ärzten, von denen ich viel lernen konnte, vor allem was spezifische Krankheitsverläufe und typische Schmerzbilder der Hilfesuchenden betraf. In Seis wollte mir kein Arzt beistehen, warum auch immer. Ein anderer Grund, warum ich mich im Gebirge nicht wohlfühlte, war das Gebirge selbst. Für 14 Tage Urlaub ist die Landschaft wunderschön, doch oftmals mehrere Monate hintereinander in der Gegend zu sein, das war für mich belastend. Mich erdrückten die Berge. Du siehst aus dem Küchenfenster ein Berg. Du guckst aus dem Schlafzimmerfenster ein Berg. Aus dem Wohnzimmerfenster noch ein Berg. Rundherum war immer irgendein Berg. Und wenn dann noch die Nebel aus dem Tal aufstiegen, ich war ja in 1300 Meter Höhe, dann machte mich das depressiv. Es ging so weit, dass ich in meiner Holzhütte die Fenster abdunkelte und den ganzen Tag bei elektrischem Licht verbrachte, nur um nichts von draußen sehen zu müssen. Ich spürte, dass meine Zeit in Südtirol begrenzt sein wird. Gleichzeitig war mir klar, dass die italienische Arbeitslizenz in Deutschland nicht anerkannt werden würde. Und trotzdem hatte ich immer noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass sich die Dinge in der Heimat zu meinen Gunsten entwickeln werden, dass letztlich die Menschlichkeit über das Gesetz obsiegen könnte.